Im Folgenden hören Sie die deutsche Übersetzung der Freitagsansprache seiner Heiligkeit des fünften Khalifen Hazrat Mirza Masroor Ahmed, möge Allah sein Helfer sein. Im Original gehalten auf Urdu.
Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على السلام. حي على السلام. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
Allah Assalamu alaikum wa rahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آج حضرت صلى الله عليه وسلم
heute werde ich einige Saraya aus der Zeit des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam erwähnen. Diesbezüglich wird zuerst die Boshaftigkeit des Stammes Banu Asad und die Saraya Abu Salma erwähnt. Als Saraya wird jene Expedition bezeichnet, an der der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst nicht teilnahm, jedoch andere auf Mission schickte. Diese werfen auch Licht auf Aspekte seines Charakters und seiner Vita. Seine Weisheit, die Art und Weise der Verteidigung der Muslime, darüber hinaus, wie viel Mitleid er für die Feinde demonstriert, all das wird auch durch diese Saraya in Bezug auf sein Vorbild beleuchtet. Jedenfalls, diese Saraya ereignete sich im Monat Muharram im 4. Jahr nach der Hijra. Angeführt wurde sie von Hazrat Abu Salama bin Abdul Asad Makhzumi. Der Name von Abu Salama war Abdullah und die Kunya war Abu Salama. Seine Mutter war Barra bint Abdul Muttalib. Er war auch der Vetter, also Sohn der Tante väterlicherseits des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, und der Milchbruder von Hazrat Hamza. Er ist von Suwaiba, der Sklavin von Abu Lahab, gestillt worden. Ummul Mu'minin, also Mutter der Gläubigen, Ehefrau des Heiligen Propheten, Hazrat Umme Salama, war zuvor mit ihm verheiratet gewesen. Hazrat Abu Salama hatte an der Schlacht von Badr sowie Uhud teilgenommen. In der Schlacht von Uhud wurde er verwundet. Einen Monat lang ließ er sich behandeln. Äußerlich betrachtet verheilte die Wunde gut. Sie war dann so abgeheilt, dass keiner mehr die Wunde erkennen konnte. Der Hintergrund dieser Saraya war folgender. Die in Medina lebenden Heuchler und Juden begannen aufgrund der Ereignisse und Geschehnisse von Uhud zu frohlocken. Und wieder einmal kamen in ihnen die Gedanken, dass ein Plan zur raschen Tilgung der Muslime gefasst werden könnte. Genauso drängte sich in den um Medina herumlebenden Stämmen, die zuvor durch den grandiosen Sieg der Muslime in der Schlacht von Badr in Angst versetzt wurden, der Gedanke auf, dass sich nun aufgrund der Schäden, die die Muslime in Uhud davongetragen haben, eine Chance bietet, die Muslime zu attackieren und so ihnen noch mehr Schaden zuzufügen und durch Raub und Plünderung ihre Vermögen und Besitztümer zu ergattern. So waren nach der Schlacht von Uhud gerade einmal 2 Monate vergangen und der erste Stamm von diesen Stämmen, der als erstes einen Angriffsplan ausarbeitete, war der Stamm Banu Asad bin Khuzaima gewesen. Sie waren Bewohner des Najd. Der Häuptling dieses Stammes, Dulaiha bin Khuwailid, und dessen Bruder Salma bin Khuwailid hatten die Leute versammelt und eine Armee aufgestellt. ein Mann des Banu Asad namens Qais bin Haris bin Umair sagte, als er sein Volk anriet, die Muslime nicht anzugreifen: O mein Volk, das ist nicht vernünftig. Uns ist seitens der Muslime keinerlei Schaden widerfahren, also sie fügen uns keinen Schaden zu, doch haben sie uns überfallen, um uns auszurauben, also die Muslime. Unsere Region liegt entfernt von Yathrib, also ist auch entfernt gelegen von Medina. Wir haben auch kein Heer wie das der Quraysh. Die Quraysh selbst fragten die Bewohner Arabiens eine Zeit lang nach Unterstützung gegen die Muslime. Sie wollten sich sogar an ihnen rächen, sodass sie auf ihre Kamele stiegen, die Zügel ihrer Pferde strafften und loszogen. Sie wiesen eine große Anzahl von 3000 Kriegern und Gefolgsmännern vor. Sie nahmen auch sehr viele Waffen mit. Was seid ihr denn schon dem gegenüber? Ihr werdet gerade einmal mit 300 Mann aufbrechen. So werdet ihr euch selbst nur einer Täuschung ausliefern. Ihr werdet dabei aus eurer eigenen Region weiter ausziehen und ich befürchte, dass ihr in große Not geraten werdet. Aber sie hörten nicht auf den Rat von Qais. Auf der anderen Seite in Medina erreichte die Nachricht vom geplanten Angriff von Banu Asad, den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, in dem eine Person aus dem Stamm Dä namens Walid bin Zuhair nach Medina kam. Er kam, um seine Nichte Zainab zu treffen, die die Frau von Dulab bin Umair bin Wahab r.a. war. Sie hat über den zuvor erwähnten Plan des Stammes Banu Asad informiert. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam entschied sich zu folgendem: Bevor die Banu Asad zuerst Medina attackieren, sollen die Muslime selbst zu ihrer eigenen Sicherheit deren Gebiet stürmen. Demnach hat er sallallahu alaihi wasallam Hazrat Abu Salama bin Abdul Asad einberufen und ihn angewiesen: Mach dich auf den Weg für diesen Plan. Ich habe dich als Aufseher dafür ernannt. Danach hat er sallallahu alaihi wasallam seine Flagge festgemacht und angewiesen: Reis bis zum Gebiet der Banu Asad, noch bevor deren Truppe sich gegen euch versammeln. Nach der Ankunft dort sollt ihr angreifen. Ein 150 Mann starker Trupp der Gefährten reiste in Führung von Abu Salma ab, um diese Stämme niederzuschlagen. Walid bin Zuhair aus dem Stamm Dä blieb als Reiseführer mit ihnen. Die Namen der Gefährten, die an dieser Saria, also Expedition, teilnahmen, waren wie folgt: Abu Sabra bin Abirum, Abdullah bin Suhail bin Amr, Abdullah bin Makrama Amri, Motib bin Fazl Arkam bin Abi Arkam, Abu Ubaida bin Jarrah, Suhail bin Bizah, Usay bin Khuzair Ansari, Abad bin Bishr Ansari, Abu Naila Ansari, Abu Abbas Qatada bin Numan, Nazr bin Haris, Abu Qatada Ansari, Abu Ayash Zuraqi, Abdullah bin Zaid Ansari, Khubayb bin Yasaf, Saad bin Abi Waqas, Abu Huzaifa bin Utba, Salim Mola Abu Huzaifa. Um ihre Mission geheim zu halten, liefen die Gefährten zügig abseits des normalen Weges, damit sie so schnell wie möglich beim Feind ankommen. Sie sind Tag und Nacht durchgängig gereist. Nach einer Überlieferung versteckten sie sich tagsüber für eine Weile und reisten nachts. Nach einer Reise von 4 Tagen kamen sie schließlich beim Berg Qatan an. Über Qatan wird geschrieben, dass er ein Berg in der Nähe von Faid ist. Faid ist ein Ort auf dem Weg nach Kufa, wo sich der Brunnen von Banu Asad bin Khuzaima befand. Die Muslime haben unmittelbar nach Ankunft angegriffen und das Vieh erobert. Aus ihren Hirten konnten sie 3 gefangen nehmen. Der Rest konnte erfolgreich fliehen. Die Flüchtigen haben nach der Ankunft beim Lager der Banu Asad über die Ankunft der Muslime und deren Angriff informiert. Sie haben die Anzahl vom Trupp von Abu Salama übermäßig groß beschrieben. Die Hirten haben also demnach bezüglich der Größe des Trupps übertrieben. Dadurch wurden sie noch stärker eingeschüchtert. Dadurch wurde der Stamm Banu Asad verängstigt. Durch die plötzliche Ankunft der Muslime hat sich derart Furcht verbreitet, dass sie aus Angst geflohen sind. Als Hazrat Abu Salma beim Lager von Abu Asad ankam und sah, dass der Feind geflüchtet ist, schickte er für ihre Suche seine Gefährten, seine Begleiter los. Er teilte sie in drei Gruppen ein. Die erste Gruppe blieb bei ihm, die anderen beiden wurden in verschiedene Richtungen losgeschickt. Dabei hat er auch angewiesen, dass er auf der Jagd nach dem Feind nicht zu weit gehen soll. Und wenn sie nicht auf den Feind auftreffen, sollen sie zurückkehren und die Nacht bei ihm verbringen, in der Nähe. Weiterhin hat er angewiesen, dass sie sich nicht zerstreuen sollen, sondern zusammenbleiben sollen. Doch der Feind ist aus Angst so schnell geflüchtet, dass die Muslime keinen mehr antrafen. Hazrat Abu Salma ist mit der sämtlichen Kriegsbeute die Rückreise nach Medina angetreten. Die Person, die als Reiseführer mitgegangen war, kam ebenfalls mit zurück. Auf der Reise hat Hazrat Abu Salma nach einer Nacht die Kriegsbeute verteilt. Für den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam hat er das Chumus, das heißt ein vorgeschriebenes Fünftel der Kriegsbeute, zur Seite gelegt. Den Reiseführer hat er so viel gegeben, wie er verlangte. Die restliche Kriegsbeute verteilte er unter den Gefährten. Jeder Gefährte erhielt 7 Kamele und mehrere Ziegen. So sind sie dann glücklich weiter verreist und sind nach etwa 10 Tagen in Medina zurück angekommen.
حضرت ابو سلمہ یہ جو میں نے بتایا ہے حوالہ جو دیا تھا
اس میں یہ مختلف طریقے Über den Tod von Hazrat Abu Salma steht, die Quelle, die ich genannt hatte, wurde aus verschiedenen Biografien entnommen. Ein Teil stammt auch aus dem Buch Sirat Khatam al-Nabiyyin, wie dem auch sei. Über den Tod von Hazrat Abu Salma radiallahu anhu heißt es, dass Abu Salma für diese Schlacht 10 oder mehr Nächte außerhalb von Medina verbrachte. Als er nach Medina wiederkehrte, öffnete sich die Wunde, die er in der Schlacht von Uhud erlitten hatte, weshalb er krank wurde und im selben Jahr am 3. von Jamadiul Akhir verstarb. Am 3. des Monats Jamadiul Akhir verstarb. Der Führer von Banu Asad, der Häuptling, der eben erwähnt wurde, mit dem Namen Dulaha bin Khuwailid, war ein äußerst mutiger Mann. In Arabien sprach sich herum, dass er einem Heer von 1000 Männern gleiche. Er war auch sehr eloquent. Im Jahre 9 nach der Hijra kam er mit einer Delegation vom Stamm Banu Asad zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und nahm den Islam an, doch wandte sich später wieder ab und wurde abtrünnig.
Phir kuch arse baad Madine aakar Hazrat Umar ke haath par bayat ki aur aakhir dam tak Islam par sabr karne dikhaya.
Noch im Leben des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam beanspruchte er, erlogen, ein Prophet zu sein, und stiftete somit Zwiespalt und Aufruhr. Letztendlich besiegten ihn die Araber und er floh aus Arabien. Nach einer Weile kehrte er wieder nach Medina und nahm den Islam an der Hand von Hazrat Umar an und blieb bis zum Ende dem Islam standhaft treu. In der Schlacht von Qasiya und vielen weiteren Schlachten teilnehmend zeigte er seinen Mut. Im Jahre 21 nach der Hijra starb er in einer Schlacht und wurde zum Märtyrer. Allah wollte für ihn ein gutes Ende haben und gewährte ihm dann die Möglichkeit, den Islam noch später anzunehmen.
مدینہ کے ارد گرد قبائل کے لوگوں کو معلوم ہوئے تو جن لوگوں نے مسلمانوں کو کمزور سمجھ کر ان پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا ان میں سے قبیلہ بنو لحیان
Dann wird die Schlacht Hazrat Abdullah bin Unais erwähnt, beziehungsweise die Sarya Hazrat Abdullah bin Unais. Hazrat Abdullah bin Unais Johani war ein Verbündeter des Stammes Banu Salma aus den Ansar. Er war in der Bete Aqba Sania, in der Schlacht von Badr und Uhud und weiteren Schlachten dabei. Er gehörte zu jenen, welche die Götzen der Banu Salma zerstörten. Hazrat Abdullah bin Unais starb im Jahre 44 nach der Hijra und nach anderen Überlieferungen im Jahre 74 nach der Hijra in Syrien. Als er die umliegenden Stämme von Medina Als die umliegenden Stämme von Medina über die Schlacht von Uhud erfuhren, gehörte der Führer des Stammes Banu Lihyan namens Khalid bin Sufyan Zilli Lihyani zu jenen, die geplant hatten, die geschwächten Muslime anzugreifen. In einigen Überlieferungen wird er Sufyan bin Khalid genannt. Er glaubte, dass die Muslime vor kurzem große Verluste in der Schlacht von Uhud erlitten haben und man diese Schwäche ausnutzend die Muslime angreifen sollte. Man sollte Medina plündern und die Oberhand über sie gewinnen. Der Hass gegenüber dem Islam war tief in seinem Herzen verankert. Er war sehr hochmütig. Er bereitete ein Heer im Ort Nakhla oder in der Nähe von Arafat im Tal von Urna vor. Er hat die Krieger seines Stammes und die umliegenden Menschen gegen den Islam zusammengetrommelt. Viele Menschen und aus unterschiedlichen Völkern versammelten sich bei ihm. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam erfuhr, dass Sufyan bin Khalid ein Heer vorbereitete, um Medina anzugreifen, entschied er sallallahu alaihi wasallam sich für eine weise und kriegerische Entscheidung. Für eine weise und sehr strategische Entscheidung, anstatt ein eigenes Heer aufzustellen, um es gegen das Heer von Sufyan kämpfen zu lassen und auf beiden Seiten Blut vergießen zu lassen, wäre es sinnvoller, mit Weisheit und Klugheit jenen Mann zu töten, der dieses verräterische Heer zusammentrommelt. So hat der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam für diesen gefährlichen, doch wichtigen Einsatz seinen mutigen Gefährten Hazrat Abdullah bin Unais gewählt. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam rief Hazrat Abdullah bin Unais zu sich und erklärte ihm alle Vorhaben von Sufyan bin Khalid. Er sallallahu alaihi wasallam sagte: Gehe unbemerkt dorthin und töte ihn. Hazrat Abdullah sagte zum Propheten sallallahu alaihi wasallam: O Gesandter Allahs, sagen Sie mir, wie er aussieht. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortete: Wenn du ihn siehst, wird dich die Angst überfallen und du wirst sofort an den Teufel denken. Abdullah sagte: O Gesandter Allahs sallallahu alaihi wasallam, ich habe noch nie vor jemandem Angst gehabt. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortete: Ja, das stimmt, doch wenn du ihn siehst, dann werden dir die Tränen kommen. So ging er am 5. Muharram im Jahre 4 nach der Hijra allein los. Abdullah sagt, dass als er im Ort Urna ankam, welches ein Tal in der Nähe von Arafat ist, sagt er, sah ich Sufyan mit einem Gehstock gehen. Hinter ihm waren unterschiedliche Leute aus unterschiedlichen Völkern, die sich mit ihm verbündet hatten. Er hielt den Gehstock nicht wegen seines Alters, sondern es war üblich, dass man einen Stock bei sich hatte damals in Arabien. Abdullah berichtet, dass alles, was der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam mir über ihn erzählte, dazu führte, dass ich ihn sofort erkannte. Denn als ich ihn sah, erfasste es mich, obwohl ich mich vor keinem zuvor gefürchtet hatte. Ich sagte mir im Herzen, dass Allah und sein Gesandter die Wahrheit sagten. Das war zur Asr-Zeit und ich hatte daher Angst, dass wenn ich ihm über den Weg laufe, ich mein Asr-Gebet verpasse. Deswegen verrichtete ich das Asr-Gebet, während ich zu ihm ging. Ich machte die Gebetszeichen während beim Gehen. Als ich bei ihm ankam, fragte er mich, wer ich war. Ich antwortete, ich bin von den Banu Khazar. Ich hatte gehört, dass du ein Heer gegen Muhammad sallallahu alaihi wasallam zusammenstellst. Daher bin ich auch hierher gekommen, um dich zu unterstützen. Er sagte, gewiss, ich stelle ein Heer gegen Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf. Schließlich ging ich einige Zeit mit ihm. Dann sagte ich ihm einige Sachen und er zeigte Interesse daran. Sufyan bin Khalid sagte, Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat bis jetzt keinen wie mich getroffen. Bis jetzt hat er lediglich Leute getroffen, die außerhalb des Krieges sind. Als er dann zu seinem Zelt kam und seine Mitstreiter wegging, sagte er mir, O Bruder, der mir von Gott gegeben wurde, komm zu mir. Ich kam näher und er sagte mir, setz dich. Ich saß bei ihm, als die Nacht komplett eingezogen war, es leise war und die Menschen schliefen, stand ich plötzlich auf und tötete ihn. Danach nahm ich seinen Kopf mit und versteckte mich in einer Höhle in einem nahegelegenen Berg. Manche Menschen nahmen die Verfolgung auf und kamen bis zu diesem Berg, aber sie fanden nichts und kehrten enttäuscht zurück. Ich ging raus aus der Höhle und machte mich auf den Weg. Ich reiste in der Nacht und versteckte mich am Tag. Schließlich kam ich in Medina an und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte mir, als er mich sah, sofort, dein Gesicht war erfolgreich oder ein erfolgreiches Gesicht. Abdullah sagte aber dann mit großer Demut und Bescheidenheit und auf eine sehr weise Art und Weise zum heiligen Propheten, er erwiderte: O Prophet Allahs, Ihr Gesicht ist erfolgreich, Ihr Gesicht war erfolgreich. Also dieser ganze Erfolg ist dem heiligen Propheten zu verdanken und seinen Gebeten, was er damit meint. Hiernach berichtete Hazrat Abdullah alle Einzelheiten und legte den Kopf dieses Aufständigen vor die Füße des Propheten. In einer weiteren Überlieferung heißt es, dass der heilige Prophet, bevor Abdullah bin Unais ankam, die Nachricht über den Tod von Sufyan bin Khalid bereits erhielt. Hazrat Abdullah berichtet, dass nach diesem Erfolg er einen Stock vom heiligen Propheten bekam als Belohnung und er zu ihm sagte: Dieser wird am Tag des jüngsten Gerichts als Zeichen zwischen uns stehen. Du wirst dich im Paradies an diesen Gehstock lehnen. Schließlich verblieb dieser Stock mit Hazrat Abdullah bin Unais. Als dann seine letzten Stunden anstanden, wies er seine Familie an, diesen Stock zwischen seinem Körper und dem Leinentuch zu legen im Grab. Schließlich hielt sich die Familie an seinen letzten Wunsch. Hazrat Abdullah bin Unais wurde auch der mit dem Stock genannt. Hazrat Abdullah bin Unais blieb 18 Tage außerhalb von Medina und an einem Samstag, wo der Monat Muharram nur noch 7 Tage hatte, wo nur noch 7 Tage vom Monat Muharram blieben, kehrte er zurück. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib schreibt zu Muharram im 4. Jahr nach der Hijra: Die Anfeindungen der Quraysh und die zwischenzeitliche Niederlage der Muslime bei Uhud fingen langsam an, ihre negativen Auswirkungen zu zeigen. Schließlich in genau diesen Tagen, wo Banu Asad vorhatte, Medina anzugreifen, erreichte den heiligen Propheten die Nachricht, dass die Leute des Stammes Banu Lahyan durch das Anstacheln ihres Anführers Sufyan bin Khalid ein sehr großes Heer zusammenstellen und ihr Ziel ist es, Medina anzugreifen. Der heilige Prophet, der den Zustand der verschiedenen Stämme Arabiens kannte und ebenfalls die Stärke der Oberhäupter dieser Stämme, hat der Situation entsprechend, nachdem er die Information erhalten hat, erkannt, dass diese böswillige und ausführerische Situation vom Oberhaupt der Banu Lahyan, Sufyan bin Khalid, ausgegangen ist. Wenn er nicht mehr da ist, werden die Banu Lahyan nicht den Mut haben, anzugreifen. Er sallallahu alaihi wasallam wusste auch, dass in diesem Stamm außer Sufyan keine Person vorhanden ist, die diesen Einfluss hegt und ein solches Vorhaben anführen könnte. Dies berücksichtigend, dass, wenn eine Armee dorthin geführt wird und dadurch Arme und das berücksichtigend oder sich vor Augen führen, dass, wenn eine Armee auch dorthin geführt wird und dadurch arme Muslime Schaden erleiden und ebenfalls eine Tür für weiteres Blutvergießen in Arabien geöffnet wird, hat er angewiesen, vorgeschlagen, dass eine solche Person zu diesem Ort geht und den Urheber dieses Aufstandes, also Sufyan bin Khalid, tötet. Daher hat er für dieses Vorhaben Abdullah bin Unais Ansari losgesandt. Da Abdullah Sufyan nicht gesehen hatte zuvor, hat der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst ihm dessen Aussehen beschrieben. Zuletzt sagte er sallallahu alaihi wasallam: Sei achtsam, Sufyan ist die Verkörperung des Satans. Sodann ist Abdullah bin Unais voller Vorsicht zum Lager der Banu Lahyan gelangt, die wirklich sich für einen Angriff gegen die Muslime vorbereiteten. In der Nacht, die Möglichkeit ergreifend, brachte er Sufyan um. Die Banu Lahyan erfuhren davon und versuchten, Abdullah zu verfolgen. Indes schaffte es Abdullah, indem er sich verborgen hielt, sicher zurückzukehren. Als Abdullah bin Unais vor dem heiligen Propheten erschien, erkannte der heilige Prophet, dass er erfolgreich zurückgekehrt ist. Daher sagte er, sobald er ihn sah: Dieses Gesicht sieht erfolgreich aus. Abdullah antwortete auf eine schöne Art, eine sehr exzellente Art: Aller Erfolg ist Ihres, oder Ihr Gesicht ist erfolgreich, O Prophet Allah sallallahu alaihi wasallam. In diesem Moment überreichte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam seinen Gehstock, den er in der Hand hielt, als Geschenk. Er sallallahu alaihi wasallam sagte: Dieser Gehstock wird dir im Paradies als Stütze dienen. Abdullah hat diesen Stock voller Liebe und Aufrichtigkeit bei sich behalten und legte ein Testament vor seinem Tod ab, dass dieser Stock mit ihm zusammen beerdigt wird. Oder zusammen mit ihm in das Grab gelegt wird. Die Freude, die der heilige Prophet verspürte, zeigte und die er auch zeigte, als er Abdullah als erfolgreich kennzeichnete und ein großes und ihm ein besonderes Geschenk gewährte, zeigt, dass er den Aufstand von Sufyan bin Khalid als gefährlich erachtete und seinen Tod für den Frieden in der Gesellschaft als eine Gnade ansah. Es wird ihm, sallallahu alaihi wasallam, von Feinden vorgeworfen, beziehungsweise von Feinden des Islams, dass er, na'uzu billah, den Frieden zerstört hat und ein Blutvergießen verursacht habe. Aber der Wert, den er dem Leben zollte, und so wie er das Leben schätzte, das menschliche Leben, war so außergewöhnlich, dass er zum Schutz des Lebens der Stammesangehörigen den Weg wählte, dass ein Leben zu beenden besser sei, damit andere Menschen aus diesem Stamm weiterleben können. Das ist der Höhepunkt der Menschlichkeit. Heute töten jene, die sich als besonders zivilisiert erachten, um einige wenige zu beseitigen, töten sie auch Kinder, Frauen und ältere Menschen. Sie sagen voller Selbstbewusstsein und Sturheit, dass dies halt so im Krieg geschehe und dass das der normale Kriegsverlauf sei. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam aber hat auch in Kriegszeiten angewiesen, kein Kind, keine älteren Menschen, Frauen und jene, die religiöse Ämter innehaben, Geistliche, die nicht direkt im Krieg beteiligt sind, sie nicht zu töten. Dies ist das Vorbild des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und die Lehre des Islam. Nun werde ich über die Sariya Raji berichten. Die Details sind etwas ausführlicher, daher werde ich heute nur einen Teil vortragen. Diese Expedition wird aufgrund des Anführers Mursad bin Abi Mursad auch als Sariya Mursad bin Abi Mursad bezeichnet. Indes ist der bekanntere Name Raji. Der heutige Name dieses Ortes ist Badia, welcher 70 Kilometer nördlich von Mekka entfernt liegt. Diese Sariya wurde Anfang des Monats Safar im vierten Jahr nach der Hijra durchgeführt. Gemäß Ibn Ishaq und Ibn Hisham hat diese Expedition 3 Jahre nach der Schlacht von Uhud stattgefunden. In der Sharah von Bukhari, also in dem Kommentar von Bukhari, Fathul Bari und in Muwahib steht, dass sie am Ende des dritten Jahres stattgefunden hat. Von unserem Research Cell, unserer Recherchekammer oder Rechercheabteilung, habe ich eine Anmerkung eingeholt. Was in dieser Hinsicht Aufmerksamkeit bedarf, ist die Abweichung in Bezug auf bestimmte Daten. Jedenfalls kann es sein, dass es für die Rechercheure aufschlussreich ist, weshalb ich das auch kurz vorlese, diese Notiz. Das heißt, in den Geschichtsbüchern und Biografiewerken und sogar in Sahih Bukhari sind die Ereignisse der Sariya Raji und der Sariya Bir Mauna miteinander vermischt und verwechselt worden. Ein paar Biografen haben auch darauf aufmerksam gemacht. Ein weiterer versehentlicher Fehler ist zudem, dass die meisten Biografen die Sariya Raji auf den Monat Safar im vierten Jahr nach der Hijra datieren. Die Einzelheiten werden folgendermaßen in dieser Hinsicht geschildert. Hazrat Khubayb und Hazrat Zaid wurden in Mekka verkauft. Doch weil die verbotenen heiligen Monate begannen, die Ashurul Hurum, hielten die Mekkaner sie in Gefangenschaft, die beiden. Und als die heiligen Monate vorbei waren, töteten sie sie. Meistens sagen die Biografen dies aus, aber wenn man genauer überlegt, stellt sich die folgende Frage. Die verbotenen heiligen Monate sind insgesamt 4 Monate. 3 sind aufeinanderfolgend, also Zulqa'dah, Zulhijjah und Muharram, während der 4. 5 Monate nach dem Muharram, also der des Rajab ist, und erst 5 Monate nach dem Muharram kommt. Wenn diese Sariya nun im Monat Safar stattgefunden haben soll, dann waren die ersten 3 verbotenen Monate, heiligen Monate, bereits davor vergangen. Der 4. verbotene Monat wäre nun erst 4 Monate nach dem Monat Safar eingetreten. Wenn man also diese Sariya im Monat Safar 4 nach der Hijra annimmt, ist die Aussage, die verbotenen Monate hätten begonnen, unlogisch. Und wenn man sich damals überhaupt nicht in den heiligen Monaten befand, gab es keinen Grund, die beiden für eine lange Zeit gefangen zu halten. Die Mekkaner, die sie schnellstmöglich töten wollten, die beiden, um in sich die Flamme der Vergeltung zu löschen, hatten keinen Grund, sie für solch eine lange Zeit einzusperren und für ihre Sicherheit und Versorgung aufzukommen. Die Historiker und Biografen sprechen von diesem Kampf von diesem Ereignis im Monat Safar des vierten Jahres nach der Hijra. Sie stellten diese Frage nicht. Wir haben hier zwei Optionen. Entweder sagen wir, dass die Aussagen über die heiligen Monate und dem Gefangensein nicht stimmen, oder aber wir sagen, dass alle diese Überlieferungen, nämlich dass die heiligen Monate bereits begonnen hatten und dass sie auch für eine Weile gefangen waren, korrekt sind. Hierbei müsste man jedoch auch akzeptieren, dass die Mehrheit der Historiker und Biografen sich beim Festhalten dieser Ereignisse, also bei der Datierung dieser Ereignisse, geirrt hat und dass die Überlieferung jener Historiker, die in der Anzahl geringer sind, vorzuziehen ist, dass als die Gefährten in Mekka verkauft wurden, die heiligen Monate, also der Monat Zilqa'da, bereits begonnen hatten. So wurde in der Geschichtsschreibung von Ibn Ishaq, welches einer der besten biografischen Werke ist, und in Ibn Hisham, in beiden Werken wurde über das Datum des Kampfes oder der Sariya von Al-Raji geschrieben, dass diese nach der Schlacht von Uhud im Jahre 3 nach der Hijra stattfand. Und der berühmte und glaubwürdige Schreiber von Al-Bukhari, Ibn Hajar, schreibt in Fatal, oder der glaubwürdige Kommentator von Al-Bukhari, Ibn Hajar, schreibt in Fatal Bari diesbezüglich, dass diese Begebenheit am Ende des dritten Jahres nach der Hijra stattfand. Auch ein weiteres Buch namens Mawahibul Badunya gibt dies wieder. Daher erscheint es richtiger, dass diese Sariya in den letzten Tagen des Monats Schawals im dritten Jahr nach der Hijra stattfand. Und da im Monat Safar des vierten Jahres nach der Hijra Hazrat Khubayb und Hazrat Zaid zu Märtyrer wurden, hingerichtet wurden und die Nachricht ihres Märtyrertodes Mekka erreichte, erlangte dieses Datum in der Geschichtsschreibung mehr Verbreitung. Doch Allah weiß es im Endeffekt besser. Am besten. Zu den Hintergründen dieser Sariya ist niedergeschrieben, dass im Kampf zuvor, also in der Expedition von Abdullah ibn Unais, berichtet wurde, dass der Stammesführer der Banu Lahyan, Sufyan bin Khalid, ermordet wurde, weshalb dieser Stamm nach Rache trachtete und Tag und Nacht mit dem Gedanken beschäftigt war, auf welche Weise sie sich dafür an den Muslimen rächen sollten. So gingen einige Leute dieses Stammes zu den Stämmen von Qara und Adal. Diese Stämme waren Spezialisten im Bogenschießen. Der Stamm Adal war ein Teilstamm des Stammes Banu al-Hawn ibn Khuzaima, der auf Adal bin Jaish zurückzuführen ist. Auch der Stamm Qara war den Banu al-Hawn entsprungen und war auf Jaish zurückzuführen. Banu Lahyan sagte diesen Stämmen, dass sie zum heiligen Propheten nach Medina gehen und ihn bitten sollten, einige seiner Gefährten mit ihnen zusammen zu schicken, um ihre Stämme zum Islam einzuladen und diesen dort zu verbreiten und über den Islam zu unterrichten. Sie sagten, es ist davon auszugehen, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam einige seiner Gefährten mit euch schickt. Und wenn die Gefährten von Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit euch kommen, werden wir sie an die Quraysh von Mekka verkaufen, wofür wir einen großen Erlös erhalten werden und die Mekkaner werden sie töten, wodurch wir unsere Vergeltung erhalten. Aus dem Erlös werden wir auch euch einen Teil geben. Mit diesem geschmiedeten Plan kam eine Delegation aus 7 Leuten von den Stämmen Banu Adal und Qara zum heiligen Propheten nach Medina und sagten, der Islam hat eine große Bekanntheit in unseren Stämmen. Schicken Sie daher einige Ihrer Leute mit uns, damit sie dort zum Islam einladen und diesen verbreiten. Zwischenzeitlich hatte der heilige Prophet ein Team aus 10 Personen erstellt, das die Umgebung um Mekka ausspionierte, um sich einen Überblick über die Lage zu verschaffen. Als dieses Team zurückkehrte, schickte der heilige Prophet genau diese 10-köpfige Gruppe mit ihnen. Laut einer Überlieferung schickte der heilige Prophet 7 Leute mit ihnen. Ibn Hisham zufolge schickte der heilige Prophet 6 Gefährten mit ihnen, während Ibn Sa'd berichtet, dass es 10 waren, von denen er 7 namentlich erwähnte. In Sahih al-Bukhari sind 10 Personen erwähnt, auch in den anderen meisten Geschichtsbüchern wurden 10 Gefährten erwähnt. Doch es sind nur die Namen von 7 Gefährten zu finden. Der heilige Prophet ernannte Asim bin Thabit und manche sagen Mursad bin Abi Mursad al-Ghanawi zum Anführer. Hazrat Muslim Maud Razilat Al-Anhu sagt, im vierten Jahr nach der Hijra schickten die zwei arabischen Stämme Adal und Qara Vertreter zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sie kamen und sagten, dass viele Männer in ihren Stämmen Interesse am Islam hätten und baten ihn sallallahu alaihi wasallam, ein paar Männer, die sich mit den islamischen Lehren vollständig auskannten, mit ihnen zu schicken, damit sie bei ihnen lebten und ihnen die Lehren dieser neuen Religion lehren konnten. In Wahrheit war dies ein Hinterhalt, der vom Feind des Islam, dem Stamm Banu Lahyan, geplant wurde. Ihre Absicht war es, dass wenn diese Vertreter mit den Muslimen zurückkehrten, also diese Delegation, die sie entsandt hatten, mit den Muslimen zurückkamen, dann würden sie sie töten, um den Mord ihres Oberhauptes, um den Mord an ihrem Oberhaupt Sufyan bin Khalid zu rächen. So schickten sie Vertreter der Adl und Qara, denen sie große Versprechen und von Belohnung machten, zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Als die Leute von Adl und Qara zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam kamen und ihre Bitte nannten, schickte er sallallahu alaihi wasallam ihren Worten vertrauend 10 Muslime mit ihnen, damit sie ihnen die Gesetze und Regeln des Islam lehrten. So gingen diese mit. Die danach folgenden Begebenheiten werde ich, so Gott will, künftig fortführen. Heute möchte ich wieder auf besondere Gebete für die Gefangenen im Jemen aufmerksam machen, insbesondere für die Dame, die dort auch die Vorsitzende der Lajna ist. Sie ist in sehr schwierigen Umständen dort inhaftiert. Ein paar weitere, die nicht bereit sind, auf die Gegenseite zu hören, sind inhaftiert. Beten Sie für sie besonders, dass Allah der Allmächtige Wege zu ihrer Befreiung öffnet. Beten Sie auch für die Entlassung der in Pakistan Inhaftierten aufgrund ihres Glaubens. Beten Sie auch weiterhin für die Menschen in Palästina. Auch dort scheint es immer wieder, dass die Lage sich bessert. Und doch, dann wird sie wieder schlechter. Die israelische Regierung handelt sehr widerspenstig und bleibt stur bei ihrem Vorhaben. Möge Allah, der Allmächtige, Sie, also die Palästinenser, von ihrer Tyrannei schnellstmöglich befreien und auch die Muslime dazu befähigen, ihre Pflichten zu erfüllen.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ